Selena Gomez, die einigen bekannt ist als eine amerikanische Schauspielerin und Sängerin. Und früher mal war sie, glaube ich, mit Justin Bieber liiert. Sie hat an ihrem 30. Geburtstag geheiratet. Und das Besondere an dieser Hochzeit, sie hat sich selbst geheiratet. Sie ist damit Teil eines Trends, der sich Sologamie nennt. Bei einer solchen Selbstheirat, die natürlich in den meisten Ländern rechtlich nicht anerkannt ist, geht es um Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Unabhängigkeit. Mit sich selbst verheiratet zu sein, hat einige erhebliche Vorteile. Zum Beispiel, es gibt keinen Streit darüber, wer den Abwasch machen muss. Man muss ihn immer selber machen. Aber es gibt auch einige Nachteile. Man muss den Abwasch immer alleine machen und kann sich die Arbeit nicht mit jemand anderem teilen. Einer der weisesten Menschen, der je gelebt hat, hat mal die Vor- und die Nachteile des Zu-Zweit-Seins gegenüber dem Alleinsein abgewogen. Am Ende seiner Abwägung kommt er zu dem Ergebnis, zwei sind besser als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Volker und Melanie, ihr seid zu demselben Schluss gekommen und habt euch entschieden, dass ihr zu zweit als Ehepaar durchs Leben gehen wollt. Ihr habt vorgestern standesamtlich geheiratet und heute wollt ihr vor Gott diesen Schritt noch einmal bekräftigen und seinen Segen für dieses gemeinsame Leben empfangen. Und passend zu diesem Anlass wollen wir uns anhören, was dieser weise Mann noch über das Zu-Zweit-Sein zu sagen hat. Und ich lese aus der Bibel, dem Buch Prediger, das Kapitel 9, die Verse 9 bis 12. Und ihr findet das auch in eurem Liedblatt. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der fällt und keiner da ist, der ihn aufrichten kann. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ausgehend von diesem Text möchte ich über drei Aspekte des Zu-Zweit-Seins sprechen. Zuerst über die Vorteile, dann über die Praxis, insbesondere in der Ehe, und zuletzt über die Symbolik des Zu-Zweit-Seins. Fangen wir mit den Vorteilen an. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es in diesen Versen nicht explizit um die Ehe geht, sondern ganz allgemein über das Zu-Zweit-Sein. Das heißt, wir alle sind von dem, was hier gesagt wird, gemeint, ob wir verheiratet sind oder unverheiratet, ob wir jung sind oder alt sind. Für uns alle ist es besser, einen oder sogar mehrere Gefährten zu haben, als allein durchs Leben zu gehen. Warum ist es besser? Der Prediger sagt, weil sich die Mühe lohnt. Der Prediger macht überhaupt kein Hehl daraus, dass Zu-Zweit-Sein Mühe macht. In Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben, kostet uns etwas. Man streitet sich, man muss auf den anderen Rücksicht nehmen. Manchmal muss man Kompromisse finden. Eine echte Freundschaft zu haben, hat einen hohen Preis. Man erträgt die Macken des anderen, investiert viel Zeit und auch Nerven. Um ehrlich zu sein, einer meiner besten Freunde, mit dem ich sehr gut befreundet bin, strengt mich manchmal ganz schön an. Aber wisst ihr was? Umgekehrt ist es mit Sicherheit auch so. Und es wird auch über die Ehe gesagt, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine gute Ehe Arbeit ist. Arbeit, die, so sagt der Prediger, einen guten Lohn hat. Mit Lohn meint der Prediger hier natürlich nicht bares Geld. Vielmehr geht es um einen Gewinn, der sich nicht in Euros bemessen lässt. Aber was für eine Art von Lohn oder Gewinn er vor Augen hat, zeigt er an drei Fallbeispielen, die alle zeigen, zu zweit sein ist besser als allein sein. Hier ist das erste Beispiel in Vers 10, Hilfe im Notfall. Wenn du hinfällst und einen Gefährten hast, kann er dir aufhelfen, aber wehe dem Einzelnen, der niemanden hat, der ihn aufrichten kann. Das ist natürlich ganz praktisch so, in manchen Fällen kann es dir dein Leben retten, wenn jemand da ist, der dir nach einem Sturz entweder selber helfen kann oder Hilfe holen kann. Aber genauso ist es auch im übertragenen Sinn. Wir alle werden im Leben auf die ein oder andere Weise hinfallen. Das ist unvermeidbar und es ist nur der Hochmütige, der meint, dass er steht und nicht fallen kann oder wird. Wir alle machen in unserem Leben Erfahrungen des Verlustes, des Scheiterns, des Versagens. Wir alle werden Situationen erleben, wo wir uns durch unsere eigene Kraft nicht auf den Beinen halten können. Und wohl dem, sagt der Prediger, der für diesen Moment vorgesorgt hat, indem er die Mühe auf sich genommen hat, in Beziehungen zu Menschen zu investieren. Der hat dann jemanden an seiner Seite, der ihn wieder aufrichten kann, der uns seine Hand hinhält, uns hochzieht, uns emotional wieder aufbaut. Das ist das erste Beispiel, Hilfe im Notfall. Bei dem zweiten Beispiel geht es um Synergieeffekte. Hier ganz konkret um die Wärmeenergie des menschlichen Körpers. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Und zwar beiden, doch wie wird ein Einzelner warm? Das ist übrigens die Überlebensstrategie von Pinguinen in der Antarktis. Sie bilden sogenannte Huddles, das heißt, sie stellen sich ganz dicht zusammen und wärmen sich quasi gegenseitig. Und nur so können sie überhaupt in diesen eisigen Temperaturen überleben und überstehen. Ich habe vor ein paar Wochen den schwerwiegenden Fehler gemacht, an einem eisigen Tag mit meinen Jungs ins Fußballstadion zu gehen. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen plötzlichen Wintereinbruch Anfang Januar. An so einem Tag sollte man lieber vor einem warmen Kamin sitzen als in einem kalten Stadion. Und natürlich hat es nicht lange gedauert, bis einer meiner Söhne kalt war. Und ich habe ihn dann auf meinen Schoß genommen, um ihn zu wärmen. Aber schnell habe ich gemerkt, dass so eine lebendige Wärmflasche auch mir ganz gut tut und auch mir wieder warm wurde. Hätte er mich nicht gehabt und hätte ich ihn nicht gehabt, hätten wir beide weiter gefroren. Und hier in diesem Beispiel haben also beide einen Nutzen. Es ist eine Win-Win-Situation. Es entsteht ein Synergieeffekt, dadurch, dass beide ihre Energie zusammenlegen. Für die Ehe hat Gott sich mit dem Geschenk der Sexualität etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wie Mann und Frau sich gegenseitig Wärme und Freude spenden können, auf eine Weise, die uns selbst große Freude macht und das Herz erwärmt. Dem dritten Fallbeispiel könnten wir die Überschrift geben: Mit vereinten Kräften schaffen wir es. Das, was allein nicht zu schaffen ist, hier einem Überfall standzuhalten, das gelingt mit vereinten Kräften. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo eine Gruppe von ca. 20 Menschen bei einem Feuerwehreinsatz ein Auto aus dem Weg geruckelt und geschoben hat, das den Weg versperrt hat. Allein völlig undenkbar, aber mit vereinten Kräften geht sowas. In bestimmten Situationen ist man zu zweit einfach besser dran, weil man seine Kraft verdoppelt, sei es seine körperliche Kraft, seine emotionale, seine kreative, soziale, geistige, geistliche Kraft. Ich denke, nach drei Beispielen haben wir den Punkt, den der Prediger machen möchte, verstanden. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Ja, eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. Es kostet uns auf jeden Fall etwas, uns mit anderen zusammenzutun, aber dieses Investment lohnt sich. Und ich bin sicher, jeder von euch könnte Geschichten erzählen, wo er das ganz praktisch in seinem Leben erlebt hat oder weitere Situationen zu dieser Liste hinzufügen, wo es heißt, besser zu zweit als allein. Der Prediger schließt seine Ausführung dann mit einem eindrücklichen Bild ab, indem er sagt, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Eine Einheit aus drei Einzelschnüren ist natürlich viel stärker als ein einzelner Strang. Und ich hoffe, dass diese Vorteile des Zu-Zweit-Seins jeden von uns dazu bewegen, zu überlegen, nicht nur, mit wem möchte ich an meiner Seite durchs Leben gehen, sondern auch, an wessen Seite möchte ich durchs Leben gehen. Nicht nur, wer kann mein Gefährte sein, sondern wem kann ich ein Gefährte sein und ihm meine Hilfe anbieten. Gott hat die Welt und uns so geschaffen, dass wir andere Menschen brauchen. Nicht nur in einer gefallenen Welt, wie wir sie jetzt vorfinden, wo allerlei Gefahren um uns lauern, sondern selbst in einer perfekten Welt, wie es am Anfang war, war das so. Gott hatte zunächst Adam geschaffen, aber allein konnte Adam den Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, nicht ausführen. Allein war er völlig aufgeschmissen. Und deshalb sagt Gott dann, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Der erste Mensch brauchte ein anderes menschliches Gegenüber, der ihm beisteht und ihn ergänzt. Das heißt, wir alle sind von unserem Schöpfer auf Beziehungen zu anderen Menschen angelegt. Volker und Melanie, ihr habt euch entschieden, zusammen durchs Leben zu gehen. Nicht nur als Freunde auf Zeit, sondern als solche, die sich in einem Bund lebenslange, exklusive Liebe und Treue versprechen. Wie schon gesagt, dieser Text ist kein Text nur für die Ehe, sondern allgemein über den Wert des Zu-Zweit-Seins und der Gefährtenschaft. Aber weil ihr heute in diesem Gottesdienst vor Gott in die besondere Form des Zu-Zweit-Seins der Ehe eintretet, möchte ich auch versuchen, jetzt noch etwas über die Praxis des Zu-Zweit-Seins in der Ehe sagen. Und dazu gehe ich einfach nochmal die Verse durch, die wir uns gerade schon angeschaut haben. Ausgehend von Vers 9 möchte ich sagen, rechnet mit Mühe und mit Lohn in der Ehe. Das heißt, seid erstmal nicht überrascht, wenn eure Ehe angefochten ist, in einer gefallenen Welt, mit einem realen Feind, der eure Ehe torpedieren wird und auch Sünde in eurem eigenen Herzen, müsst ihr damit rechnen, dass eure Ehe euch Tränen und Schweiß kosten wird. Aber rechnet nicht nur mit der Mühe, sondern auch mit dem Lohn. Bei vielen Dingen im Leben ist es ja so, dass man nur genug Geduld haben muss, um die Frucht der eigenen Bemühungen auch zu ernten und zu erleben. Tim Keller schreibt in seinem Buch über die Ehe, dass viele Ehepaare, die wortwörtlich sich am Scheideweg ihrer Ehe befanden und sich dann entschieden haben, trotz Schwierigkeiten weiter aneinander festzuhalten, später berichten konnten, dass es sich gelohnt hat, aneinander festzuhalten, weil ihre Ehe ganz neu aufgeblüht ist. Wie ein Bauer auf den Lohn einer guten Ernte warten muss, weil das Gepflanzte erst durch den Frost des Winters und die Hitze des Sommers reifen muss, so ist es auch in der Ehe. Vertraut darauf, der Lohn eurer Mühe wird kommen. Ausgehend von Vers 10 lässt sich sagen, helft einander, helft einander. Ihr werdet beide Momente der Schwachheit durchleben. Und der wahre Test eurer Liebe und Treue kommt in diesem Moment. Es ist relativ einfach, den Ehepartner zu lieben, wenn er stark ist, wenn er gesund ist, wenn er selbstbewusst ist, wenn er erfolgreich ist, wenn er das Geld nach Hause bringt, wenn er die Probleme gewuppt kriegt. Wir könnten das die Liebe der Bewunderung nennen. Aber wenn er schwach ist, wenn er, wie es hier heißt, gefallen ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Denn natürlicherweise finden wir Stärke attraktiv und Schwäche meistens nicht. Was passiert mit unserer Liebe, wenn das, was wir bewundert haben an dem anderen, nicht mehr da ist? Nicht mehr so hell strahlt wie vorher. Die Liebe Jesu Christi ist ganz anders. Er liebte nicht aus Bewunderung, sondern er liebte, um zu geben. Er hat uns nicht geliebt, als wir attraktiv, liebenswürdig und stark, sondern gerade als wir schwach waren. Als wir noch schwach waren in unseren Sünden. In seiner Liebe hat er gegeben, am Ende sogar sein eigenes Leben, um uns mit Gott zu versöhnen. Nehmt euch seine gebende und aufopferungsvolle Liebe zum Vorbild. Eine Liebe, die die eigene Stärke nicht als ein Machtmittel der Unterdrückung missbraucht, sondern als Mittel, dem anderen in seiner Schwachheit zu helfen. Das ist eure Berufung in der Ehe, einander zu helfen, besonders dann, wenn der andere schwach ist. Und das drückt ihr auch durch euer Versprechen aus, einander in guten wie in bösen Tagen zu lieben. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke dazu, verbergt eure Schwäche nicht voreinander. Durch euer Liebes- und Treueversprechen habt ihr einen sicheren Schutzraum, in dem ihr eure Schwäche zeigen und zugeben könnt, weil ihr wisst, dass der andere euch dafür nicht verachten wird, sondern umso mehr bemüht sein wird, euch zu unterstützen und zu helfen. Kommen wir zu Vers 11. Wärmt einander. Wenn dem anderen kalt ist, spendet ihm Wärme. Und ihr werdet feststellen, dass euch oft genug auch selber dabei warm wird. Bei dieser Wärme geht es natürlich nicht nur um körperliche und sexuelle Wärme und Nähe, sondern auch um emotionale und geistliche Wärme. Jeder Mensch hat körperliche, emotionale und geistliche Bedürfnisse. Und ich musste in der Ehe erst lernen, dass Alena, wenn sie mir ein Problem mitteilt, nicht will, dass ich ihr sofort um die Ohren haue, wie man das Problem am besten löst, sondern dass ich sie zuerst in den Arm nehme. Gott hat euch einander geschenkt, damit ihr füreinander da seid und füreinander sorgt, in den vielschichtigen Bedürfnissen, die jeder von euch hat. Und wenn ihr in 50 Jahren noch miteinander Händchen haltet, noch miteinander redet und einander zuhört und miteinander betet, dann werdet ihr nicht so viel verkehrt gemacht haben. Spendet einander Wärme, sorgt für die Bedürfnisse des anderen und ihr werdet feststellen, dass dieses Geben euch nicht ärmer, sondern reicher macht. Auf Vers 12 möchte ich auch noch eingehen. Hier haben wir das Bild vom gemeinsamen Kampf. Die Praxis des Zu-Zweit-Seins bedeutet also auch, verteidigt einander, kämpft miteinander oder steht zueinander. Ich habe vor kurzem den Kinofilm Avatar gesehen und in diesem Film geht es letztlich um ein Ehepaar, das gemeinsam die Welt rettet. Oft gibt es ja Filme, in denen es einen Helden gibt, aber hier sind es tatsächlich zwei, Mann und Frau gemeinsam als Team mit vereinten Kräften. Alena und ich sind seit 10 Jahren verheiratet. Wir haben schon vieles zusammen erlebt, aber eins haben wir noch nicht erlebt, nämlich eine Situation, wie sie hier in Vers 12 beschrieben wird. Also so eine handfeste Auseinandersetzung, wo wir gemeinsam gegen jemanden kämpfen mussten, der uns überfallen hat. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gemeinsam Kämpfe austragen müssen in unserer Ehe. Ein großer Kampf, den wir Tag für Tag miteinander ausfechten müssen, ist die gemeinsame Erziehung unserer Kinder. Da wird es auf einmal sehr real, dass wir zueinander stehen müssen und miteinander und nicht gegeneinander kämpfen. Auch geistlich gesehen stehen wir in einem Kampf. Paulus vergleicht das Leben des Christen mit einem Kampf, den wir kämpfen müssen. Es ist der Kampf gegen die Begierden in unseren Herzen und gegen die Anfechtungen des Satans, dem Fürst dieser Welt, der uns von unserem Leben mit Gott abbringen will. Natürlich müsst ihr nicht wie Jake und Neytiri aus Avatar die Welt retten. Das hat Jesus Christus schon getan. Aber doch seid ihr als Ehepaar in verschiedene Kämpfe gestellt, die ihr ausfechten müsst. Um es mal etwas kitschig zu sagen, geht es um den Kampf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gott möchte euch als Ehepaar gemeinsam gebrauchen, etwas Gutes in dieser Welt zu bewirken. Und deshalb wählt eure Kämpfe weise, das heißt, ihr könnt nicht an jeder Front kämpfen und vor allem kämpft nicht gegeneinander, wodurch wertvolle Zeit und Energie verloren geht, sondern kämpft miteinander, füreinander und steht zusammen, was auch immer kommt. Wenn ihr gemeinsam an einem Strang zieht und dann auch noch in dieselbe Richtung, könnt ihr mehr bewirken, als ihr denkt. Bis jetzt haben wir über 2 Arten von Beziehungen gesprochen. Zuerst allgemein über die zwischen Mensch und Mensch, dann über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und jetzt möchte ich noch über eine dritte Beziehung sprechen, nämlich über die zwischen Gott und Mensch. Der dritte Punkt meiner Predigt lautet die Symbolik des Zu-Zweit-Seins. Ein Symbol ist ja etwas, das für etwas anderes steht, eine Art Zeichen mit einer tieferen oder zusätzlichen Bedeutung. Und die Bibel macht deutlich, dass zwischenmenschliche Beziehungen letztlich ein Hinweisschild sind für die ultimative Beziehung, für die wir geschaffen wurden, für die Beziehung zu Gott. Jeder von uns ist im Ebenbild Gottes geschaffen, damit er in Gott sein passendes Gegenüber findet. Ich bin diese Woche fast eher beiläufig auf einen Vers gestoßen, der das sehr schön deutlich macht. Psalm 18, Vers 17. Da heißt es, Gott streckte seine Hand aus von der Höhe. Er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern. Für mich klingt das ganz schön ähnlich wie unser Vers 10, nur dass hier Gott derjenige ist, der seine Hand ausstreckt, um uns zu helfen. Und es ließen sich noch viele andere Verse finden, die genau dasselbe zeigen. Wir sind für Beziehungen gemacht, ja zu anderen Menschen, aber vor allem für die Beziehung zu Gott. Denn es gibt etwas, das uns nur Gott geben kann. Und es gibt eine Not, aus der nur Gott uns helfen kann. Was ist das, das nur Gott uns geben kann? Sich selbst. Und das ist das Leben, für das wir geschaffen wurden, Gott zu kennen und uns an ihm zu erfreuen. Und die Not, aus der nur Gott uns helfen kann, ist unsere Trennung von ihm durch unsere Sünde. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva sind wir alle von Gott getrennt, aber Gott selbst hat alles unternommen, was notwendig war, um unsere Beziehung zu ihm wiederherzustellen. In Jesus Christus kam er als Mensch auf die Erde. Aus Liebe starb er am Kreuz, um alle unsere Sünden zu vergeben und Frieden zwischen uns und ihm zu schaffen. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt das geschenkt, was nur Gott uns geben kann, eine Beziehung zu ihm. Und was ist nun die beste Illustration, die Gott eingefallen ist, um uns auf seine Liebe hinzuweisen, auf diese Beziehung zu ihm? Es ist die aufopferungsvolle, treue Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Paulus sagt, die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Bild, ein Symbol für die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Was wir also heute feiern, ist nicht nur, dass Volker und Melanie sich gefunden haben und einen Bund miteinander schließen, sondern dass Gott uns gefunden hat und dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. Euer Zu-Zweit-Sein erinnert uns an das Zu-Zweit-Sein mit Gott, für das wir alle geschaffen sind. Ein guter Freund von mir, der sein ganzes Leben lang Single war und es wohl auch bleiben wird, hat mal etwas Bemerkenswertes zu mir gesagt. Er sagte, auch wenn ich nicht verheiratet bin, mangelt es mir an nichts. Ich habe gute Freunde, mit denen ich das Leben teile. Aber letztlich bin ich in einer Beziehung mit dem einen, auf den alle anderen Beziehungen hinweisen, mit Gott. Und das ist kostbarer als jede Beziehung zu einem anderen Menschen, die ich haben könnte. Ich lese uns noch einmal euren Trauvers. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Das stimmt in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber noch mehr stimmt es für die Gott-Mensch-Beziehung, für die wir alle geschaffen sind. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns noch einmal daran erinnerst, wie du uns geschaffen hast als Beziehungswesen, die aufeinander angewiesen sind. Du hast für uns vorgesehen, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, sondern zu zweit oder mit anderen. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder von uns verheiratet sein muss, aber dass wir alle andere Menschen brauchen, die uns Gefährten sind. Und letztlich weist uns dieser Umstand darauf hin, dass wir dich als den einen brauchen, für den wir geschaffen wurden, für eine Beziehung mit dir. Bitte schenk, dass diese schönen Erfahrungen, die wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen erleben, dass wir darin einen Abglanz sehen von dem, was du uns in der Beziehung zu dir schenken möchtest. Und wir bitten dich auch, ja, für Volker und Melanie, dass du ihnen schenkst, dass das, was wir über die Ehe gerade gehört haben, dass es ihnen gelingt, in deiner Kraft, nach deinem Wort auch in der Ehe zu leben. Bitte segne du sie und sei du bei ihnen Tag für Tag. Amen.